Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Rauschfunk. Die letzte Folge ist lange her, Rauschfunk hat aus persönlichen Gründen eine ganze Weile pausiert. Aber in Zukunft wird es definitiv wieder neue Folgen geben. In dieser Folge werden wir uns mit einer Substanz beschäftigen, die spätestens seit Breaking Bad den meisten Menschen ein Begriff sein dürfte. Crystal Meth, also Methamphetamin. Unser Chiropraktikant Erik hat ein sehr spannendes Interview mit der Suchttherapeutin Katja Seidel geführt, die früher für die Drugscouts in Leipzig gearbeitet hat und bis heute als DJ unterwegs ist. Heute ist sie aber in erster Linie als Mitarbeiterin der überregionalen Suchtpräventionsfachstelle Tannenhof in Lübben zu Gast. In gewohnter Manier werden wir in dieser Folge klären, was Crystal Meth eigentlich ist, was es mit einem macht, wenn man es konsumiert, welche Risiken es beim Konsum gibt, wie die Behandlung von Crystal-Abhängigkeit abläuft und welche Mythen und Falschinformationen über die Substanz kursieren. Viel Spaß beim Hören.
Hallo, herzlich willkommen zum Interview. Mein Name ist Erik und ich bin hier nicht alleine, aber das Vorstellen kann die Person ja dann selber machen. Hallo Katja, möchtest du dich kurz vorstellen?
Ja, sehr gerne. Danke für die Einladung. Mein Name ist Katja Seidel. Wo fange ich an? Also jetzt wohne ich in Berlin und bin aktuell beim Träger Tannenhof tätig als überregionale Suchtpräventionsfachkraft. Und ja, ich werde, glaube ich, noch später ein bisschen mehr zur beruflichen Perspektive erzählen, oder? Nehme ich mal an.
Genau. Um da jetzt kurz einzusteigen, wie war dein Werdegang generell? Wie bist du dazu gekommen, dass du dich jetzt überregional sozusagen mit dem Thema Suchtabhängigkeit beschäftigst?
Okay, das wird tatsächlich eine längere Geschichte und kommt mit der zweiten Frage, wenn mich nicht alles täuscht, nämlich erste Berührungspunkte zu Crystal, kommen die tatsächlich noch mit dazu. Und zwar, wie man vielleicht eventuell unter Umständen ein bisschen hört, komme ich nicht aus Berlin, sondern aus Leipzig. Und ursprünglich aus Leipzig, genau, und bin dort groß geworden, habe lange Zeit nicht gewusst, was ich machen soll. Und dann irgendwann habe ich nach der 13. Klasse doch mal entschieden, ich mache so ein Sozialpädagogenstudium und habe in Leipzig, wollte ich nicht, Merseburg, wo Gundala Barsch, die ich sehr empfehlen kann, wenn es um das Thema Crystal vor allen Dingen auch geht, ist eine Koryphäe in dem Gebiet, da habe ich keinen Studienplatz gekriegt und dann habe ich mich beworben im Erzgebirge bei der Berufsakademie und war dann in der Berufsakademie in Breitenbrunn. Warum ich das so ausführlich erzähle, hat folgenden Hintergrund, weil es ist nämlich 15 Minuten von der tschechischen Grenze weg. Und angefangen zu studieren habe ich 99 bis 2002. Und da tatsächlich gab es schon die ersten Berührungspunkte zu Crystal, weil die Dorfjugend, nenne ich es jetzt mal so, die jeden Dienstag eingeritten sind bei uns im Studentenwohnheim und dort bei der Studentenparty mitgefeiert haben, in der Hoffnung, dass sie irgendwelche Sozialarbeiter-Mädels abschleppen können oder Tourismuswirtschaft-Mädels. Mehr gab es da nicht. Da wurde schon tatsächlich Crystal konsumiert. Also das heißt, dass ich Berührungspunkte zu Crystal tatsächlich schon seit 1999 habe, was ich immer total spannend fand, weil viele, viele, viele Jahre später kam dann erst die Crystal-Welle überrollt Deutschland und eine neue Droge beeinträchtigtes Land oder was auch immer, was da für Nachrichten kam. Und ich mich dann immer gefragt habe, alles klar, neu. Für mich nicht neu, sondern schon seit 99 und wahrscheinlich sogar schon vorher. Also 99 hatte ich die Berührungspunkte, aber wahrscheinlich schon vorher durchaus ein Thema. Genau, also das war auch der erste Berührungspunkt. Parallel zum Studium habe ich in einem Leipziger Techno-Club, dem 1040, das ist ein ziemlich bekannter Techno-Laden in Leipzig, dort habe ich gearbeitet an der Tür und an der Bar, je nachdem. Mehr an der Tür als an der Bar. Am Einlass sozusagen. Und das 1040 war auch ein bisschen verschrien als ein sehr mit Drogen durchsetzter Techno-Schuppen. Damals war das auch zu der Zeit einer der wenigen Läden, die bis Sonntag 15 Uhr offen hatten. Das ist ja jetzt in Berlin keine Seltenheit mehr, dass Clubs von Donnerstag bis Montag offen haben. In Leipzig war das schon eine Seltenheit, dass ein Laden von Samstagabend bis Sonntag 15 Uhr offen hat und nicht früh um 6 seine Türen geschlossen hat. Und war auch immer im Dorn Dorn im Auge der Polizei von Leipzig. Das Dumme war, dass das auch so eine Sackgassenstraße war zu dem Club. Also es war der Club war direkt hinterm Bahnhof in Leipzig und hatte so eine Sackgasseneinfahrt. Und diese Sackgasseneinfahrt, die konnte man halt wunderbar abriegeln, wenn man das wollte. Und das hat die Polizei auch des Öfteren getan. Also das heißt, dort der nächste Kontakt zu der Substanz und zu anderen Substanzen auch. Und ich habe ja in der Berufsakademie studiert. Und bei einer Berufsakademie braucht man einen Praxisbetrieb. Und der Praxisbetrieb waren die Drug Scouts in Leipzig. Das heißt, so kurz nach deren Gründung bin ich bei den Drug Scouts mit eingestiegen und habe dort tatsächlich auch viele Jahre lang ehrenamtlich mitgearbeitet. Und ja, das war so der Einstieg in dieses Berufsfeld. Und warum jetzt Drogenarbeit? Drogenarbeit, weil ich, seitdem ich 16 bin, elektronische Musik höre und die Kombination von elektronischer Musik und Drogen ja nicht so selten ist. Und deswegen hat mich das schon tatsächlich auch immer interessiert. Dazu kam dann beim Arbeiten in dem Club, dass wir auch regelmäßig Drogennotfälle hatten. Also das heißt, dass wir ständig Leute raustragen mussten und irgendwie Menschen überdosiert waren. GHB kam zu der damaligen Zeit auch noch auf. Und dann, ich habe dann immer gesagt, die sind immer umgefallen wie die Fliegen, weil wir irgendwie am Abend an die 6-7 Leute wegen GHB raustragen mussten und einen Rettungswagen holen mussten. Und von daher war mir das schon immer wichtig, so ein bisschen in die Richtung zu gucken, Harm Reduction und Risiko minimieren und keinen Mischkonsum betreiben und all solche Geschichten. Also so ein bisschen mehr Aufklärung zu betreiben, damit dann halt nicht mehr so viele Unfälle passieren. Genau, also das hat sich so parallel entwickelt. Neben dem bin ich auch noch DJ im Techno-Bereich und von daher hat sich das quasi so alles nebenbei entwickelt. Also habe auch viele Jahre aufgelegt in diversesten Techno-Läden in Sachsen und Umgebung und auch mal außerhalb von Sachsen. Und da hat man ja relativ viele Berührungspunkte. Also ich habe auch viel in Thüringen aufgelegt. Gerade in Thüringen fällt einem das auch besonders auf, die hohe Christel-Konsumentenzahl. Aber kann ich ja später noch was dazu sagen. Genau. Dann war ich irgendwann fertig mit dem Studium und habe aber keine Stelle in dem Bereich gefunden, weil es gab ja nicht so wahnsinnig viele Stellen. Und dann habe ich überlegt, was mache ich jetzt? Und mit ein paar Jahren sinnlos vor mich hin orientieren, aber weiter bei den Drug Scouts arbeiten und auflegen, bin ich dann nach Berlin und habe die Suchttherapeutenausbildung angefangen. Und die habe ich auch in Berlin gemacht. Und dann hat es relativ schnell das beim Tannenhof geklappt, dass ich dort anfangen konnte als Suchttherapeutin. Und habe dann quasi neben meiner Suchttherapeutenausbildung schon als Suchttherapeutin gearbeitet. Und zwar in einer Klinik für Abhängige illegaler Substanzen, dem Zentrum 1 Tannenhof Berlin in Lichtenrade ist der. Genau, ist das älteste, die älteste Einrichtung vom Tannenhof. Den Tannenhof gibt es schon seit 1979. Und das Zentrum 1 ist dort das Gründungshaus, dort, wo quasi alles angefangen hat. Genau, und wir haben dort Patienten, die alle abhängig sind von illegalen Substanzen. Also Erstdiagnose illegale Substanzen und dann in der Zweitdiagnose vielleicht noch Alkohol oder irgendwas, aber keine reinen Alkoholiker. Das heißt, wir hatten auch ein ganz spannendes Durchschnittsalter, nämlich um die 30. Also das heißt, ein deutlich jüngeres Durchschnittsalter, als wir das zum Beispiel im Alkoholbereich haben. Und das Zentrum 1 hat noch eine Spezialität, nämlich wir nehmen Eltern mit Kindern auf. Also das heißt, dass süchtige Paare Therapie mit ihren Kindern bei uns machen können, ohne sich von den Kindern trennen zu müssen. Und damit hatten wir in Ostdeutschland viele Jahre ein Alleinstellungsmerkmal. Und das hat dazu geführt, dass wir von ganz Ostdeutschland Patienten aufgenommen haben. Und als ich 2007 da angefangen habe, hatten wir ungefähr noch so ein Drittel Heroin-Kokain-Konsumenten, dann ein Drittel Cannabis und der Rest so Amphetamine und sonstige Verteilungen. Und das hat sich in den Jahren deutlich verschoben. Also das heißt, immer weniger Opiate geworden. Dafür einen starken Anstieg bei Cannabis und tatsächlich auch einen starken Anstieg und da wirklich auch die Spezialisierung auf Crystal Meth. Also das heißt, ich habe viele Jahre mit Crystal Meth konsumierenden Müttern, vorwiegend Müttern, also auch Vätern, aber seltener Väter gearbeitet. Genau. Genau, das habe ich 9 Jahre lang gemacht und dann hatte ich mal wieder Lust auf wieder zurück in die Prävention und da bot sich diese Stelle der überregionalen Suchtpräventionsfachstelle an, wo wir ganz viel Präventionsarbeit machen, aber dazu später mehr. Ich glaube, das reicht erstmal.
Dankeschön für die grobe Einordnung deines Lebens. Du hast schon einige Sachen angeschnitten, die wir wahrscheinlich später auch nochmal besprechen werden. Jetzt erstmal so generell, wenn ich dich irgendwo auf einem Infostand oder so treffen würde und da liegt ein Flyer zu Crystal Meth und ich sage, was ist das eigentlich? Was würdest du mir da kurz erzählen?
Okay, na, bei Crystal Meth handelt es sich ja um eine Substanz der Amphetamingruppe, also gehört zu den Amphetaminen. In meinen Seminaren erkläre ich das immer so, damit Menschen das einordnen können, sage ich dann immer, also Koffein gehört da ja auch mit rein in diese Substanzgruppe, also in die Substanzgruppe der Stimulantien. Und wir haben beim Koffein den Tretroller und beim Crystal Meth den Porsche sozusagen, was die Geschwindigkeit angeht oder was das Wirkmechanismus angeht, weil im Grunde genommen ist das ja, macht das alles das Gleiche, nämlich macht munter und aktiviert. Und wir haben ja in der Reihe haben wir erst Koffein, Thein noch davor oder gleichgestellt mit Koffein. Dann kommt Ephedrin, was wir ja auch noch in einigen Substanzen haben. Dann die Amphetamine und dann die Methamphetamine. Genau, und das ist eine Wirkstoffgruppe aus den Amphetaminen und wirkt aber wesentlich stärker und länger, als das üblicherweise Amphetamine tun. Genau, also das heißt, es ist die am stärksten wirkendste Psychostimulanz auf Amphetaminbasis. So, also das heißt, wenn irgendjemand Speed kennt oder Ecstasy kennt, dann würde ich sagen, dass das halt eine Substanz ist, die nochmal deutlich stärker und nochmal deutlich kräftiger wirkt. Mit einer ganz gemeinen Geschichte, nämlich dass im Gegensatz zu dem, was ja gerne behauptet wird in sogenannten Abschreckungspräventionsgeschichten, ist, dass man davon super schnell abschmiert. Also, dass man dann super schnell ganz schlecht aussieht und Zähne verliert und die Haut ganz schlecht wird und sonstiges. Das Problem ist, dass Crystal tatsächlich ein ziemlich schnelles Abhängigkeitspotenzial hat. Aber mit der Kombination dessen, dass die negativen Konsequenzen sehr spät eintreten. Also das heißt, die meisten konsumieren das so 10 Jahre lang, 15 Jahre lang, ohne irgendwelche großen Auffälligkeiten. Ohne dass man es von außen sieht, dass man es im Umfeld mitbekommt. Und das macht das ganze Ding so gefährlich. Genau. Dass man quasi diesen hohen Abhängigkeitsfaktor, den bekommt man gar nicht so richtig mit. Weil halt auch die negativen Konsequenzen erstmal noch eine ganze Weile ausbleiben, bis sie dann tatsächlich reinhauen später mal. Genau. Konsumiert wird überwiegend nasal, also das heißt, dass es hauptsächlich gezogen wird durch die Nase. Gibt auch die Möglichkeit oral, also in Form von Tabletten oder als Bomben, intravenös. Da weiß ich gerade nicht, wie es im Moment aussieht, aber als ich aufgehört habe, 2015 da in der Klinik zu arbeiten, sind die Zahlen derer, die sich das gespritzt haben, deutlich angestiegen. Aber ich glaube, der Trend ist nicht weitergegangen, aber das kann ich jetzt nicht hundertprozentig sagen. Was wir aber tatsächlich noch haben, ist das sogenannte Slamming. Das ist auch noch ein anderer Begriff für IV, also für intravenösen Konsum. Der kommt so ein bisschen aus der Chemsex-Szene, ne, wo man sich dann Crystal reinhaut, reinknallt. Das wäre so die Übersetzung von Slamming. Ist aber im Grunde genommen dasselbe, quasi intravenöser Konsum. Und dann haben wir noch die Variante des Inhalierens, also Eisrauchen. als Spitzname für Crystal mit einem schnellen Wirkungseintritt und mit einem hohem Schädigungsmuster. Genau, das würde ich jetzt erstmal so als Grundlage zur Substanz sagen.
Ja, danke schön. Du hast uns ja jetzt schon ein bisschen was über deine Erfahrungen der Arbeit mit Crystal erzählt. Vielleicht, wie ist die Arbeit anders als mit anderen Substanzen?
Ich finde es gar nicht anders. Das hören wir ganz, ganz häufig. Nämlich immer die Frage nach, es ist doch viel, viel schlechter zu therapieren oder das hat eine viel geringere Erfolgschance. Das würde ich nicht unterschreiben. So, also ich merke wenig Unterschiede zwischen den Konsumenten anderer Substanzen. Also gerade was auch Heroin und Kokain angeht. Vielleicht Cannabis und Crystal ist natürlich ein gewaltiger Unterschied. Es sind auch andere Typen, die Cannabis konsumieren, als die, die Crystal konsumieren. Also das davon schon mal abgesehen. Aber ansonsten würde ich, wenn wir uns jetzt Heroin, Kokain und Co. angucken, keine Unterscheidung machen und auch bei Amphetamin nicht. Das Einzige, was uns wirklich aufgefallen ist, in der Arbeit mit Crystal Meth konsumierenden Menschen, ist, dass die eine noch geringere Impulskontrolle haben als andere. Also das heißt, dass die gerade in ihrer Bedürftigkeit und in ihrer Anspruchshaltung, also Amphetamine, unter anderem Methamphetamine, machen ja vor allen Dingen auch so ein bisschen emotionslos und stumpf. Also das ist ja eine der Folgen von dem Konsum, also wach, fit, leistungsfähig, fokussiert, aber halt nicht emotional. Es ist keine emotionale Substanz, was man jetzt zum Beispiel beim Ecstasy sagen kann. Und die Folge langjährigen Konsums ist halt leider tatsächlich in die Richtung, dass sie so emotional abstumpfen. Plus, dass das Belohnungssystem im Gehirn ja durchaus darauf trainiert ist, zu sagen, ich hätte jetzt gern sofort gleich. Und das merken wir im Therapiealltag. So, die sind viel fordernder, durchaus aggressiver und ein bisschen impulsgesteuerter als die anderen. Aber ansonsten sehe ich rein in der Behandlung keinen großen Unterschied zu den anderen Substanzen.
Okay, ja, sehr interessant. Du hast jetzt ja schon angeschnitten, was Crystal macht. Da kann man ja auch dann gleich anschließen, was denn die häufigsten Gründe dafür sind, wieso Menschen anfangen, Crystal zu konsumieren.
Das ist auch total unterschiedlich. Das liegt unter anderem daran, weil es total unterschiedliche Konsumentengruppen gibt. Also da kommen wir ja aber später nochmal dazu. Was ich bei Crystal so spannend finde, also ich würde es so als Alltagsdroge bezeichnen. Also da kann man jetzt nicht sagen, so alle Hip-Hopper kiffen, alle Techno-Gänger konsumieren Crystal und alle Schlagersänger konsumieren Alkohol. So funktioniert ja in manchen Bereichen. Bei Crystal funktioniert das nicht so richtig, sondern das ist eine weit verbreitete, es ist tatsächlich gar nicht so weit verbreitet, es ist regional weit verbreitet in bestimmten Regionen und trotzdem aber immer noch, habe vorhin gerade nochmal nachgeguckt, in Vorbereitung 0,6% der Bevölkerung konsumieren Crystal Meth und dann das auch noch regional bezogen. Also das heißt, es gibt sehr viele weiße Nichtkonsumflecken in Deutschland, also wo nicht konsumiert wird. Und aber unter denen, die konsumieren, ist alles Mögliche vertreten. Das wollte ich damit sagen. Also das heißt, das kann man so ein bisschen schlecht festmachen. Und ich muss tatsächlich auch sagen, ich gucke natürlich aus einer ein bisschen gefärbten Brille, weil ich aus einer Klinik komme für Eltern. Also das heißt, natürlich haben wir viele Eltern, die Crystal konsumieren. Und das werden aber jetzt nicht die einzigen Konsumgruppen sein. Aber das ist zum Beispiel eine Sache, wo, also alleinerziehende Mütter, junge Mütter ist ein klassischer Faktor und dann noch aus einer bestimmten Region kommend. Also man kann quasi bei uns so eine Karte entlang der polnischen und tschechischen Grenze runterziehen. Je weiter man nach Chemnitz kommt, desto höher werden die Zahlen. Genau, im Grunde sind einfach so aus Neugierde Gruppenaktionen, Energie haben, kostenfreies Angebot, was man vielleicht mal bekommen hat, Stress, Alltagsdoping oder nur einfach so aus Spaß. Und was ich schon wichtig finde, Crystal wird oft erst konsumiert, wenn bereits Erfahrungen mit anderen Substanzen vorliegen. Also das heißt, ich hatte keinen Crystal-Konsumenten. Also bei Heroin haben wir das ja manchmal, das vom Cannabis zum Heroin quasi. Also erstmal Cannabis konsumiert und dann Heroin konsumiert. Bei nahezu allen, die ich kennengelernt habe, die Crystal konsumieren, wurde vorher zumindest auch schon mal Amphetamine, Ecstasy oder Ähnliches konsumiert. Also das heißt, ich hatte bislang niemanden dabei, der eingestiegen ist mit Crystal, ohne irgendwie eine Erfahrung mit einer anderen Substanz gemacht zu haben. Genau, und es geht viel um lange wach sein können, ein gesteigertes Selbstbewusstsein, dann Durchhaltevermögen, Alltag bewältigen können. Also gerade den Alltag einer alleinerziehenden Mutter ist halt mit allem, was da dran steht, ist das natürlich ein gutes Mittel, um besser durch den Tag zu kommen. Genau.
Dort dann direkt angeschlossen, was sind die größten Herausforderungen und Risiken, mit denen man umgehen muss, wenn man Crystal konsumiert, beziehungsweise den Crystal-Konsumenten gegenüberstehen? Du hast ja schon die emotionale Abstumpfung ein bisschen angesprochen, aber es gibt ja auch sicher noch andere Gesundheitsrisiken oder Risiken.
Also durch Crystal wird ja der Körper in eine absolute Alarmbereitschaft versetzt. Also es ist ja wie wenn man einen Unfall hat oder wenn irgendetwas passiert und das Adrenalin ausgeschüttet wird und man so in so einer Alarmbereitschaft Hab-Acht-Stellung ist. Das haben wir ja, wenn wir das im normalen Alltag haben, vielleicht maximal 5 bis 10 Minuten. Und wenn ich Crystal konsumiere, habe ich das aber zum Teil über 30 Stunden bis hin zu Tagen. Also unsere Patienten sind schon auch gerne im Schnitt 3 Tage Minimum am Stück wach. So, und das heißt, wenn mein Körper 30 Stunden und länger in Daueralarmbereitschaft ist, dann heißt es, dass der ständig on fire ist, und das bedeutet natürlich auch Konsequenzen einfach für den Körper. Ne? Also das heißt, Voralterung ist etwas, was ich unterschreiben würde. Also das heißt, Crystal-Konsumenten, die über viel lange Zeit Crystal konsumiert haben, die sehen meistens älter aus, als sie sind. Dann der ruinöse Zahnstatus ist etwas, was wir bei nahezu allen sehen. Das hat unterschiedliche Gründe, hauptsächlich die fehlende Mineralstoffversorgung einfach. Dann, wenn ich 30 Stunden drauf bin, dann denke ich auch nicht mehr so regelmäßig ans Zähneputzen. Das kommt auch noch dazu. Und dann kommt noch das Knirschen mit den Zähnen dazu, was die Zahnsubstanz halt auch total kaputt macht. Ne? Also das heißt, wenn die Substanz wirkt, dann hat man so ein Bedürfnis, mit den Zähnen zu knirschen und die Zähne so aufeinander zu beißen. Sogenannte Gesichtsfasching oder Mundfasching oder wie auch immer man das bezeichnen möchte. Und das führt halt auch dazu, dass die Zähne einfach in keinem guten Zustand mehr sind. Genau, Magenprobleme, wenn ich viele lange Zeit nicht gut esse oder wenig esse, verursacht das Magenprobleme. Bei den Damen häufig das Ausbleiben der Regel, und das relativ schnell. Also das heißt, dass die Regel relativ schnell ausfällt, und das führt natürlich auch gerne dann mal zu ungewollten Schwangerschaften, das was man ja jetzt nur eigentlich nicht auch noch haben möchte, ne? Guck nochmal, was ich hier noch so, also den Gewichtsverlust habe ich gerade schon gesagt, Zahnschäden, vorzeitige Alterung, denn die sogenannte Crystal-Akne, obwohl ich die jetzt auch nicht so 100% unterschreiben würde. Also das, mal sieht man sie und mal sieht man sie nicht. Was man eher sieht, ist das Alter und die Zahngeschichten, Schlafstörungen, Magenerkrankungen. Und jeder, der schon mal ein bisschen länger wach war, als er eigentlich sollte, kennt zum Beispiel auch dieses Gefühl von, wenn das Bild so nachzieht. Kennst du das? Weißt du, was ich meine? Mhm. Also das heißt, wenn man eigentlich schon völlig übermüdet ist und der Körper quasi, also der Kopf mit der Verarbeitung der Informationen nicht mehr hinterherkommt, ne? Und dann dreht man sich so um und das Bild kommt aber mit einer zeitlichen Verzögerung erst hinterher. So, und das hat ja natürlich auch so psychotische Effekte, und das kann natürlich Crystal auch auf längere Zeit auslösen. Wenn ich 3-4 Tage am Stück wach bin, dann kommt natürlich danach auch eine ziemliche Erschöpfung. Also das heißt, erstmal lange schlafen wollen und sich ausruhen müssen. In Kombination mit einer niedrigen Leistungsfähigkeit. Herz-Kreislauf-Probleme kommen auch noch mit dazu. Und eine Infektionsanfälligkeit, da kann ich auch eine schöne Geschichte zu erzählen. Wenn die Patienten zu uns kommen, werden die immer alle krank. Jeder. Jeder Patient, der zu uns kommt, wird erstmal krank. Gerade wenn sie auch im Winter kommen, wenn so die Infektionszahlen hochgehen, dann werden die immer alle krank. Und dann sagen die immer, das ist etwas, was ich super häufig gehört habe, jetzt nicht nur von Crystal-Konsumenten, sondern auch von allen anderen. Als ich konsumiert habe, bin ich nie krank geworden. Da war das nie ein Problem. Und jetzt werde ich auf einmal permanent krank. Das muss ja an dem Laden liegen. Der Laden macht mich krank. So, das ist so ein Standardsatz. Aber dass sie nicht verstehen, dass sie ihr Immunsystem so dermaßen runtergefahren haben durch den Konsum, das muss man denen erstmal beibringen. Und dann natürlich sie alles mitnehmen, was nicht bei 3 auf den Bäumen ist. Also das ist so viel zum Thema Immunsystem. Und natürlich auf der psychischen Ebene, habe ich gerade schon gesagt, so Paranoia und Verfolgungswahn tritt auch schon mal auf, wenn man zu lange wach ist und das Gehirn nicht mehr richtig mitspielt. Reizbarkeit, das habe ich vorhin schon gesagt, Impulskontrolle, Verlust der Empathiefähigkeit, Verlust des Zeitgefühls, wenn man so viele Stunden wach ist und tatsächlich auch, und das wird immer unterschätzt, sind depressive Verstimmungen, vor allen Dingen, wenn ich aufgehört habe. Aus dem einfachen Grund, weil Crystal Meth unwahrscheinlich viel Serotonin ausschüttet. Und wenn ich das regelmäßig und zu lange nehme, dann produziert der Körper kein eigenes Serotonin mehr. Und dann, bis der Körper dann geschnallt hat, das kommt von außen nicht mehr, ist man halt eine ganze Zeit lang relativ depressiv. Also auch noch eine Patientin von mir, die musste dann ihre Wohnung aufgeben oder hat zum Glück ihre Wohnung aufgegeben, wollte nach Berlin ziehen, musste die Wohnung malern und ist tatsächlich an diesem Wohnungmalern so gescheitert, weil sie gesagt hat, wenn ich jetzt eine Bahn ziehen würde, dann wäre das Ding in 3 Stunden erledigt. Und sie hat es nicht, also sie hat es nicht hingekriegt, sie hat nicht konsumiert, aber sie hat auch das Malern nicht hingekriegt. Also die war so gedrückt und so antriebslos und hat sich überhaupt nicht in die Gänge gekriegt. Weiß nicht, wie viele Heimfahrten die gemacht hat, aber gemalert hat sie nicht. Rückfällig geworden ist sie zum Glück auch nicht, aber das Problem haben wir nicht gelöst bekommen. Und allein diese Idee von, wenn ich jetzt was konsumieren würde, dann würde es ganz, ganz schnell gehen. Ja, ich glaube, so viel zu den körperlichen und psychischen Langzeitfolgen.
Ja, es ist natürlich immer der leichte Weg raus aus keiner Motivation. Klar, wenn man den erstmal hat, dann ist es, glaube ich, schwer davon wegzukommen. Du hast schon die Grenzregion angesprochen. Du hast gesagt, dass es im Verhältnis sehr wenig Konsumentinnen in Deutschland sind. Gibt es trotzdem gewisse Auffälligkeiten von gewissen demografischen Gruppen oder kann man das klar verneinen?
Also tatsächlich bei den Konsumentengruppen, aber wie gesagt, da muss ich immer so ein bisschen aufpassen, ne? Weil ich habe da meine Brille aus meiner Klinik. Also es hat eine geografische Grenze einfach. Mhm. Also Frankfurt-Oder ist Crystal-Schwerpunkt, Forst ist ein Crystal-Schwerpunkt, wenn wir jetzt mal nach Brandenburg gucken. Forst-Senftenberg, das finde ich immer total witzig, weil wir sind ja für 5 Regionen im Süden von Brandenburg zuständig und meine anderen ÖSPF-Kollegen für die anderen Regionen in Brandenburg, aber wir haben 5 im Süden und wir haben Crystal nur in einem. Also nur unten in Spreeneise, unten in Forst. Obwohl ja andere auch nochmal an der Grenze lang gehen, aber es gibt dann immer so Hotspots. Ne? So in Sachsen, Thüringen haben wir so Hotspots in Bautzen, so in die Bautzener Region, Görlitzer Land. Und in Thüringen haben wir den Hotspot in Altenburg und in Erfurt unten. Also das heißt so, und dann haben wir das noch in Oberbayern, da an der tschechischen Grenze, kann man auch nochmal einen Hotspot. Und in Sachsen ist natürlich der Hotspot schlechthin in Chemnitz einfach. Und dort, wo ich studiert habe, in Johanngeorgenstadt. Das heißt, ich würde es schon tatsächlich regional begrenzen. Und in Berlin ist es auch immer nicht so richtig angekommen, aber es gibt so spezielle Subgruppen, in denen das ankommt. Und wir haben halt breit gefächerte Konsumentengruppen. Also wir haben das im Freizeitkontext, aber auch, wie gesagt, nur in den Regionen oder mehr in den Regionen, wo es verbreitet ist. Dann Chemsex ist ein ganz großer Bereich, also das heißt im Party- oder Privatparty-Bereich, da vorwiegend Männer, die Sex mit Männern haben, aber auch in anderen Bereichen. Also da wäre dann ein Männerschwerpunkt tatsächlich. Aber auch verbreitet bei Berufstätigen mit viel Druck, Fernfahrer, Schichtarbeiter. Dann haben wir noch Schüler, Azubis und Studenten zum Thema, wenn sie jetzt gerade, also wenn ihnen Ritalin nicht ausreicht. Dann gibt es aber auch Menschen mit besonders riskanten Konsumverhalten, Suchtgefährdete, Umsteiger und zur Selbstmedikation. Und was ich echt spannend fand, wir hatten mal in Leipzig eine Phase, da haben sie einen relativ hohen, großen Heroinring hochgenommen. Dann gab es mal eine Zeit lang kein Heroin oder wenig Heroin in Leipzig, was erstmal dazu geführt hat, dass die Entgiftungskliniken auf einmal alle ganz voll waren. Und dass ein merkwürdiger Umstieg stattgefunden hat von Heroinkonsumenten auf Crystal. Was ich so gar nicht nachvollziehen konnte, weil das sind ja zwei völlig entgegengesetzt wirkende Substanzen. Also das eine total aktivierend und das andere eher sedierend und runterbringend. Und da kann ich mich noch erinnern, dass vom Suchtzentrum in Leipzig aus den Beratungsstellen dann so die Rückmeldung kam, also die Heroinkonsumenten, die waren mir lieber, die waren ein bisschen entspannter als die Crystal-Konsumenten, die dann, das was ich vorhin schon gesagt habe, so aggressiv angekommen sind. Und ich habe das auch schon ein paar Mal in der Klinik erlebt, dass jemand zuerst wegen Heroin da war und dann später nochmal wegen Crystal, was ich irgendwie immer nie so richtig verstanden habe, weil das, wie gesagt, ja eigentlich gar nicht zusammenpasst, die beiden Substanzen so vom Wirkmechanismus her. Also so viel zum Thema Umsteiger, ne? Dann haben wir KonsumentInnen mit Kindern, das habe ich ja gerade schon gesagt. Und dann haben wir noch spezielle Subgruppen unter Schulenkonsumenten. Also es ist tatsächlich weit verbreitet. Also es ist, kann man jetzt nicht sagen, das sind nur die oder die, die das machen. Das Einzige, wo ich es wirklich festmachen würde, wären die Regionen.
Okay, kommen wir jetzt nochmal ein bisschen zu einem anderen Thema. Welche Strategien zur Prävention des problematischen Crystal-Konsums hältst du für besonders wirksam?
Ich kann dir sagen, was ich für nicht wirksam halte.
Ja, gerne.
Und das sind nämlich die Bilder, mit denen gerne gearbeitet wird und die man wahrscheinlich kennt, diese Vorher-Nachher-Bilder, Faces of Meth, Crystal Meth, aus amerikanischen Gefängnissen, mit denen gerne präventiv gearbeitet wird und die ich äußerst schwierig finde. So, und zwar aus mehreren Gründen oder aus mehreren Hinsichten finde ich die äußerst schwierig. Das erste ist, dass, also ich persönlich habe noch nie jemanden gesehen, der nach 2,5 Jahren so aussah. Das ist ja das, was ich auch vorhin gesagt habe, dass man das viele Jahre, bis zu 10 Jahre konsumieren kann, ohne dass irgendwelche großartigen körperlichen Auffälligkeiten entstehen. Also es ist erstens schwierig, also wir reden trotzdem von einer Substanz, die sich mit Heroin und Crack oben den obersten Platz teilt, mit am süchtig machendsten oder mit einem sehr hohen Abhängigkeitspotenzial. Aber wenn ich jetzt Konsument bin und merke, ich sehe nach 2 Jahren nicht so aus, dann frage ich mich auch, was will mir denn die Suchthilfe da eigentlich erzählen? Na? So, das ist der eine Punkt. Der andere Punkt wäre jetzt zum Beispiel eine Mutter oder ein Vater von einem pubertierenden Jugendlichen, jungen Erwachsenen, der Zeit seines Lebens gerne in seinem Zimmer sitzt und Computerspiele spielt und etwas kräftiger ist und wenig Sport macht und dann plötzlich aber viel draußen unterwegs ist, relativ schnell abnimmt, deutlich aktiver wirkt, aber so nicht aussieht. Ich habe das Bild hier gerade vor mir, deswegen, dann würde ich auch nicht auf die Idee kommen, dass der vielleicht Crystal konsumiert. So, also das heißt, es ist aus vielerlei Hinsicht schwierig, mit diesen Bildern zu arbeiten. Mal davon abgesehen, dass nachgewiesen ist, dass Abschreckung kein gutes Präventionsmittel ist. So, kommen wir nämlich gleich zu dem nächsten, wovon ich gerne abraten möchte. Das ist der sogenannte Revolution Train, den man für viel, hast du schon mal gehört von dem? Nee? Den man für viel Geld, ich glaube, 10.000 Euro kostet der Einsatz des Revolution Trains, wenn man ihn einmal haben möchte. Der ist Jetzt muss ich, das müssen wir nochmal recherchieren bitte für hinterher und vielleicht noch ergänzen. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob er aus Polen kommt oder aus der Tschechei, aus einem von den beiden Ländern. Die haben diesen Zug entwickelt. Das ist ein umgebauter Zug mit 3 Waggons. Und den kann man natürlich auch nur dort zu sich holen, wo es Schienen gibt. Also das heißt, der muss ja angefahren kommen, logischerweise. Und in diesen 3 Waggons werden 3 verschiedene Geschichten von Crystal-Konsumenten erzählt. Aber auch so ziemliche Hardcore-Geschichten. Und dort werden Jugendliche durchgeschleust. 7., 8., 9. Klasse. Finde ich schwierig. So, also, da habe ich die Jugendlichen dabei, die das überhaupt nicht interessiert. Dann habe ich den Jugendlichen dabei, der total erschrocken ist von diesen gruseligen Geschichten und von diesen schlimmen Geschichten und sich davon schwer erholen kann. Und dann habe ich vielleicht noch den Jugendlichen dabei, der das irgendwie faszinierend findet. Ne? So. Und klar, wenn ich Elternabende zum Thema Crystal mache, was ich sehr selten mache, ich mache das nicht mehr so häufig, dann habe ich schon auch Eltern, die immer noch sagen, ja, ich zeige denen aber die Bilder und wenn mein Kind abgeschreckt ist, dann ist doch gut. So, wenn es das Kind davon abhält, dann ist doch gut. Ja, kann klappen. Aber üblicherweise ist es besser, Prävention anders anzusetzen, nämlich in Form von Aufklärung, Lebenskompetenzentwicklung und so weiter. Also so, wie wir eigentlich präventiv arbeiten. Da gibt es ein Präventionsprogramm von der BZGA zum Thema Crystal. Also die haben da so auch Unterrichtsmaterial zum Thema Crystal. Tatsächlich lehnen wir, wenn ich wir meine, ich meinen Kollegen und mich über regionale Suchtpräventionsfachstelle, lehnen wir Anfragen aus Schulen zum Thema Crystal Meth ab. Weil ich glaube, andere Substanzen wichtiger sind. Wir keine schlafenden Hunde wecken wollen. Und eine Crystal Meth Prävention in der 8. oder 9. Klasse eher so was Sensationsheischendes hat. Weißt du, was ich meine? So, oh, krass. So. Also die wenigsten. Also wir haben in Brandenburg kaum eine Schule, in der Crystal Meth konsumiert wird. Und deswegen mach mal lieber Prävention von Alkohol, Tabak und Cannabis, womit wir mehr zu tun haben. Und weil ich ja vorhin auch schon gesagt habe, fast alle, die Crystal Meth konsumieren, haben vorher schon andere Substanzen konsumiert. Also das heißt, da wäre es wichtig, eher dort anzusetzen, als dann tatsächlich diese Bilder zu zeigen, was diese Substanz alles kann und so. Also deswegen würde ich, gehen wir mit Prävention zum Thema Crystal Meth nicht unbedingt schon in Schulklassen. Und wenn, dann wirklich erst in den höheren Klassen.
Wenn wir jetzt dann wirklich zu Behandlungsansätzen kommen, du hast ja Erfahrung damit, welche haben sich denn als besonders erfolgreich erwiesen, um Menschen zu helfen, vom Konsum, vom Crystal Meth loszukommen oder sich aus dem problematischen Konsum ein bisschen rauszuholen?
Dazu muss ich sagen, dass es, was es vor allen Dingen braucht, um sich der Substanz gut zu stellen, und das ist ja wie mit allen Substanzen wie Nikotin, Cannabis und Ähnlichem, ist das ja gleich, braucht es einen Funken Eigenmotivation. Also das heißt, je höher die Eigenmotivation, desto erfolgsversprechender ist das Ganze. Wir arbeiten mit Verhalten, also ich arbeite mit verhaltenstherapeutischen Ansätzen, aber wir haben jetzt auch noch andere therapeutische Ansätze bei uns in der Klinik. Da würde ich jetzt nicht sagen, dass der eine besser ist als der andere Ansatz. Also das sind halt einfach therapeutische Ansätze und je nachdem, was für jemanden passt, passt halt. Was ich immer empfehle, ist raus aus dem alten Umfeld. Also das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Weg aus der Region, aus der man leicht Crystal beziehen kann, ist ein wichtiger Punkt. Das finde ich immer ein ganz, also es ist jetzt immer so einfach gesagt. Also wie gesagt, der Hauptfaktor ist die Eigenmotivation, die bei unseren Patienten oftmals nicht so hoch ausgeprägt ist, weil bei uns heißt es Therapie, sonst Kind weg. Also das heißt, die kommen ja mit einer sehr klaren Therapieauflage, nämlich wenn du jetzt nicht Therapie machst, dann kannst du nicht mehr mit deinem Kind weiter zusammenleben. Und das ist natürlich eine ganz schön gewaltige Motivation, aber es ist keine intrinsische Motivation. Es ist keine, die von hier kommt. Und im besten Fall ist hier aber auch noch was von, ich habe da keinen Bock mehr drauf, ich will das nicht mehr weitermachen, ich will das einfach nicht mehr, ich ertrage das nicht mehr. Wenn das da ist, ist das ein guter Ansatz, um zu gucken. Dazu gehört, verlass mal bitte das alte Umfeld, guck mal uns an, was sind das für Situationen. Also ich nehme jetzt nochmal das Mädel, die da es nicht geschafft hat, ihre Wohnung zu malern. Da hieß es vor allen Dingen erstmal aushalten, weil das war ja noch im Rahmen der depressiven Verstimmung, die durch den Serotoninmangel, den kann man jetzt ganz einfach beheben, indem ich Antidepressiva gebe. Aber das wollen wir eigentlich nicht, weil wir dann irgendwie vom Regen in die Traufe kommen. Also möchte jetzt nicht Antidepressiva mit Crystal Meth vergleichen, das ist es nicht, aber wir wollen halt nicht irgendeine Substanz durch ein Medikament ersetzen. Und das heißt, den müssen wir dann natürlich erstmal beibringen. Das wird jetzt sehr lange dauern, bis sich das von alleine wieder stabilisiert hat. Und genau, und da ist es äußerst hilfreich. Und da geht es jetzt nicht darum, Geld zu machen für einen Träger, darum geht es überhaupt nicht, sondern es ist äußerst hilfreich, so lange wie möglich im Hilfesystem zu bleiben. Also wenn ich 10, 15 Jahre konsumiert habe, sagen unsere Patienten, dauert das auch meistens so 10, 15 Jahre, bis sie wieder so halbwegs normal sind. Also das heißt, wo man wieder das Gefühl hat, okay, ich bin wirklich stabil. Ja, also das heißt, man kann so ungefähr die Konsumzeit einfach nochmal draufrechnen. Und wenn ich bei uns in der stationären Therapie in Berlin-Lichtenrade bin, wo es kein Crystal gibt. Und ich glaube, in der Bahnhofstraße, die bei uns um die Ecke ist, gibt es auch nicht so leicht Crystal. Ist es einfach, nüchtern zu bleiben. Und deswegen ist es das größte Rückfallrisiko kurz nach Beendigung der Therapie. Und wenn ich dann noch ins alte Umfeld gehe, in meine alten Kreise, dann ist es nahezu vorprogrammiert. Also das heißt, deswegen sagen wir immer, löst euch bitte so langsam wie möglich irgendwie aus der Therapie raus. Also das heißt, noch eine Nachbehandlung machen, Nachsorge, Wohnortwechsel. Man darf niemals unterschätzen, was alte Orte, Erinnerungen, Menschen auslösen können. Also das sehen wir ja schon beim Alkohol. Das gewohnte Kaufland ist ein viel schlimmeres Kaufland als jedes andere Kaufland. Auch wenn die nahezu ähnlich aufgebaut sind, ist das gewohnte Kaufland ist das, was man erstmal meiden muss, weil dann halt einfach so Triggermomente kommen. Das machen wir ganz viel Triggerarbeit, also zu gucken, wann triggert mich das ganz besonders, wann habe ich Suchtdruck, Umgang mit Suchtdruck. Die durchlaufen bei uns ein 14-moduliges Rückfallpräventionstraining, was so unterschiedliche Themen anspricht, wie zum Beispiel Umgang. Also eins ist auch spannend, Umgang mit guten Gefühlen. Also das heißt, auch wenn es mir gut geht, also gerade wenn es mir gut geht, dass ich dann nicht auf die Idee komme, ja, jetzt könnte ich ja mal hier noch einen drauflegen. Umgang mit schlechten Gefühlen, Umgang mit Konflikten, Umgang mit Geld. Bei Frauen habe ich häufig das Thema Umgang mit Gewicht. Die wissen ja, wie es schnell geht, ne? Mit einer 14-tägigen Crystal Core habe ich mein altes Gewicht wieder. Wollen wir aber nicht. So, und deswegen müssen wir jetzt überlegen, und mit Sport ist es eher anstrengend und mühselig und dauert länger. So, aber das ist zum Beispiel ein wichtiges Thema, mit dem wir uns auseinandersetzen. Die Frage mit dem Umgang mit dem eigenen Gewicht. Und die nehmen ja im Schnitt so an die 10 bis 14, 15 Kilo zu bei uns in der Klinik in den 6 Monaten. Das macht sich bei Frauen schon bemerkbar. Auch bei manch männlich gelesenen Personen macht sich das auch bemerkbar, aber besonders bei den weiblich gelesenen Personen macht sich das bemerkbar. Und dann kommen die schnell auf die Idee zu sagen, dann mache ich mal eine 14-tägige Crystal-Kur, dann höre ich wieder auf. Nee. So, also das heißt, ich würde sagen, das klassische Programm, das, was wir bei anderen auch machen. In der Therapie.
Ja, vielleicht ist die nächste Frage ein bisschen zu groß gegriffen, aber du hast ja schon diese Regionalität aufgezeichnet. Generell, wie wirkt sich der Konsum oder generell Crystal Meth auf die Gesellschaft aus? Es ist ja, sage ich mal jetzt, eher eine Substanz, die der aktuellen Wirtschaftsentwicklung eher beihilft, vielleicht sogar ein Beiprodukt davon ist. dass man mehr leistungsfähig ist oder theoretisch sein kann. Wie sind denn die Auswirkungen davon?
Kann ich nie einschätzen. Kann ich auf die Frage jetzt von wegen der Produktivität, also die meisten meiner Patienten, Patientinnen waren arbeitslos. Also da war nichts mit Produktivität. Also von daher eher schwierig. Inwieweit es tatsächlich in so, was hat man denn mal für Stoff bei dem Politiker gefunden? War das Koks oder war das Crystal? War da nicht mal einer mit Crystal dabei? Ich glaube, mir war so, jetzt wäre mal einer, bei einem wäre mal Crystal gewesen. Aber ich bin mir jetzt nicht sicher, inwieweit tatsächlich Crystal Meth so wie Koks unter den Ärzten, Politikern, Piloten oder Ähnlichem, glaube ich nicht, dass da Crystal Meth weit verbreitet ist. In den Regionen tatsächlich, und das haben alle Regionen so ein bisschen gemein, also Forst, Bautzen, Altenburg und Co., also das sind so Städte, die sind nach der Wende stehen geblieben. Da ist nicht so wahnsinnig viel, oh Gott, jetzt werden mich wahrscheinlich alle Menschen aus dieser Region hassen dafür, dass ich das gesagt habe, aber es gibt so Städte, die haben sich nach der Wende nicht so wirklich entwickelt. Da gab es wenig Perspektive. Und also entweder du bist abgehauen und hast woanders dir dein Glück gesucht oder du bist da geblieben und hast dich halt gelangweilt. Da hatte ich tatsächlich mal einen Teilnehmer in einer Fortbildung, der dann gesagt hat, ja, aber wenn ich mich langweile, wenn es langweilig ist in der Region, warum konsumiere ich dann Crystal? Dann würde ich doch lieber irgendwas konsumieren, wovon ich schlafen kann, anstatt irgendwas, wo ich ständig wach bin. Dann habe ich gesagt, naja, aber mit Crystal wären dann auch so ganz einfache Sachen wie Beispiel mit der Zahnbürste die Fugen vom Bad reinigen. Und das kann ich dann halt wirklich 10, 12, 15, 20 Stunden lang machen, ohne dass mir langweilig wird und ich da Riesenfreude und Riesenspaß dabei habe. So, solche Tätigkeiten kann ich dann halt machen unter Crystal. Und das ist halt ein super Nährboden. Und ich glaube, dass das tatsächlich ja dann auch eine Frage von Beschaffungskriminalität in den Regionen ist. Weiß jetzt nicht, ob das am Crystal-Konsum liegt. Ich vermute fast nicht, aber in Leipzig zum Beispiel haben in den letzten Jahren die Fahrraddiebstähle unglaublich zugenommen. Würde ich jetzt aber nicht zwangsläufig dem Crystal-Meth-Konsum zuschreiben. So, und von daher, ich glaube, dass es in den Regionen, wo konsumiert wird, tatsächlich einen Effekt auf die Bevölkerung hat oder die Menschen, die da leben. Aber sonst jetzt global betrachtet eher nicht.
Okay, gut. Welche rechtlichen Maßnahmen und politischen Initiativen, wenn es überhaupt welche gibt, irgendwelche wird es ja hoffentlich geben, gibt es zur Bekämpfung des Crystal Meth Konsums? Wahrscheinlich ja eher viele Grenzkontrollen. Hast ja schon Tschechien angesprochen. Da bin ich auch selber in meiner Recherche darauf angestoßen. Das hat Grenzpolizei zusammenarbeitet, aber gibt es da jetzt große politische Initiativen?
Nee. Also das Gleiche, was mit allen anderen Substanzen auch ist. Spannend ist hier der Unterschied, der sogenannte Ameisenhandel. Ich weiß nicht, ob du damit dich beschäftigt hast, als du dich mit den Grenzgeschichten beschäftigt hast. Das Problem ist ja dieser Ameisenhandel. Ameisenhandel heißt, dass ganz viele Menschen ganz kleine Mengen rüberbringen.
Ja.
So, anstatt das, was ja die Polizei gerne hätte oder was der Staat ja gerne hätte, wäre nämlich die großen Leute ranzukriegen. Was ich aber übrigens auch seit Jahren nicht verstehe, wenn, also wir wissen ja, wo das herkommt. Es kommt aus den vietnamesischen Zigarettenverkaufsstellen kurz nach der Grenze, die überwiegend von vietnamesischen Menschen betrieben werden. Und wenn die beiden Länder miteinander arbeiten, dann verstehe ich nicht, warum man dem nicht Einhalt gebieten kann. Das ist mir ein Rätsel. Also es ist ja ein offenes Geheimnis, dass ich da bloß rübergehen brauche, an dem Stand zu fragen, hier, und dann bekomme ich, was ich möchte. Ne? Und üblicherweise wollen sie ja an die großen Nummern ran, aber was da halt passiert, und deswegen hat man das immer so Ameisenhandel genannt, ist, dass viele, viele Menschen viele, viele kleine Mengen rübertragen und man dann im Grunde genommen ja viele kleine Anzeigen machen kann, aber man das große Ganze quasi nicht in den Griff bekommt. Aber wie gesagt, das ist mir immer noch ein absolutes Rätsel, wie, also dieses offene Geheimnis, das kenne ja nicht nur ich, das kennen ja alle, das weiß auch die Polizei, warum die da nicht eingreifen können, also warum sie diese Läden nicht dicht machen können, verstehe ich nicht. Ist mir unbegreiflich. Verstehe ich nicht.
Ja, da bin ich in meiner Recherche zu Crystal auch gestoßen, dass Crystal aus den Niederlanden jetzt teilweise herkommt und hergestellt wird dort, mit sozusagen gefördert von mexikanischen Kartellen unter anderem, und dann aber nach Tschechien kommt und dort verkauft wird, weil ja dort der traditionelle Weg und der traditionelle Absatzmarkt ist.
Das kann ich nicht sagen. Also ich habe nur gehört, dass sie tatsächlich in Holland vermehrt anfangen oder Niederlande vermehrt anfangen, Crystal Meth-Küchen auszuheben. Und ich hätte eher vermutet, dass es dann quasi die nächste Grenzregion wird. Aber dass sie das nach in die Tschechei transportieren, davon habe ich noch nichts gehört. Aber seitdem das so ist, sind trotzdem die Zahlen an der holländischen Grenze nicht angestiegen. Also das heißt, da hat sich erstmal nicht viel verändert, glaube ich. Aber es soll wohl so sein, dass sie da auch jetzt fleißig mitproduzieren in den Niederlanden. Gibt ja auch immer den vereinzelten, gibt so vereinzelte Menschen, die das ja auch, also Anleitungen zum Crystal Meth Konsum finde ich im Internet, ne? Also bei YouTube gibt's How to Cook Crystal Meth und in recht detaillierter Beschreibung. Also wenn ich mich chemisch ein bisschen auskenne, kann ich das tatsächlich auch selber machen. Hatte auch mal einen Patienten, der der Meinung war, das in Berlin machen zu müssen. Da ist die Wohnung abgefackelt. Also die Küche ist in Brand gesetzt worden und dann wurde da ein illegales Crystal Meth Labor ausgehoben. Schade, ist schief gegangen. Genau, also das heißt, theoretisch kann man das ja auch per Anleitung selber machen, wovon ich aber abraten würde.
Ja, auch das würde ich jetzt noch mal sagen, auch wenn es gerade in der Vergangenheit mit popkulturellen Serien und anderen Sachen als eventuell etwas Cooles rüberkommt. Ich glaube, da möchte man nicht in die Aufmerksamkeit von Kartellen kommen und von anderen Gruppen, die illegal handeln und dort einsteigen als Personen, die als Gefahr gilt für deren Absatzmärkte. Da hat man dann wahrscheinlich ganz andere Probleme als in Klammern nur mit der Polizei. Du hast ja schon ein paar persönliche Geschichten aus deinem Leben von dir selber, aber auch von Klientinnen geteilt. Gibt es irgendeine spezielle Geschichte oder generelle Teile deines Lebens, die deine Sicht auf Crystal stark beeinflusst hat? Du hast ja schon dein Studium erwähnt, aber vielleicht auch so eine einzige Geschichte, wo du gemerkt hast, oh, das ist jetzt aber eigentlich ganz interessant, vielleicht könnte ich mir vorstellen, in der Zukunft damit zu arbeiten.
Nee, das ist eher Zufall, dass ich, also ich habe mir das nicht rausgesucht, mit Crystal Meth konsumierenden Menschen zu arbeiten, sondern das war jetzt eher Zufall, weil wir halt da so eine Spezifizierung haben. Es begleitet mich halt schon irgendwie die ganze Zeit. Wie gesagt, beim Studium ist es mir einfach aufgefallen durch die Dorfjugend, die sich da aufgehalten hat, aber da halt auch insgesamt wenig Berührungspunkte. Dann taucht es halt im Club vermehrt auf, dass das da konsumiert wurde, aber ja, lief halt immer so nebenbei, ne? Der eine hat halt Amphetamine, der andere hat Ecstasy, der nächste hat GHB und der hat halt Crystal konsumiert, so. Also das lief immer so nebenbei und dass wir dann so aus Versehen einen Schwerpunkt auf Crystal Meth hatten, das lag ja daran, dass wir, wie gesagt, mit dem Schwerpunkt die einzigen waren in Ostdeutschland, die das angeboten haben und dann die Jugendämter aus Sachsen, Thüringen und so halt auch ihre Leute zu uns geschickt haben. Und das waren dann halt überwiegend Crystal-Konsumierende. Und deswegen habe ich mich da halt einfach so ein bisschen drauf spezialisiert, mich ein bisschen mehr mit dieser Substanz auseinanderzusetzen. Aber wenn es um Geschichten geht, habe ich tatsächlich eine private. Ich war mal auf irgendeinem Open Air in Thüringen. Und ich wurde schon ganz oft gefragt, ob ich denn meine Arbeit vom Auflegen trennen kann. Und da habe ich gesagt, ja, ziemlich klar. So, also das eine ist meine Arbeit und das andere ist Auflegen, Partykontext. Da bin ich auch nicht im Dienst. Da habe ich auch keine Lust, suchttherapeutische Beratungsgespräche zu führen. Möchte ich nicht. Aber bei dieser Party in Thüringen war ich kurz davor und habe mich fast geärgert, dass ich keine Flyer vom Tannenhof mit hatte. Die hätte ich nämlich gerne vom Publikum so hier in das Publikum geschmissen, weil ich habe noch nie, die ganze Zeit nicht, in den ganzen Jahren, die ich aufgelegt habe, so ein küsselvertrocknetes Publikum gesehen wie dort. Aber einmal durch die Bank weg. und auch so anstrengend aggressiv, so ein bisschen, ne, so schneller, lauter. So, das fand ich echt anstrengend. Und dann auch noch, wie man das immer hinterher so macht, nochmal mit ein paar Leuten Gespräche darüber führen. Ist aber auch eine Ausnahme, ne? Nicht, dass jetzt Thüringen denkt, das ist immer überall dort so. Ich habe mehrere Male in Thüringen gespielt und ich habe auch schon auf vielen guten Partys in Thüringen gespielt. Und jetzt nicht nur auf, aber das war in dem Fall, war das wirklich richtig doll, richtig schlimm. So. Und eine andere, die mir aber negativ in Erinnerung geblieben ist, ist ein Elternpaar, das in meinem Spätdienst ihr Kind dagelassen hat und verschwunden ist. So.
Wow. Ja.
Das heißt, im Suchtdruck oder was auch immer, quasi das Kind in Sicherheit in der Klinik gelassen und sich verpisst und auch nicht wiedergekommen. Und da das in meinem Spätdienst war, ich dann dieses Kind auch noch in den Drogennotdienst, eigentlich in den Drogennotdienst, in den Kindernotdienst bringen musste. Das war ziemlich bezeichnend. Aber da würde ich auch sagen, ist die Substanz wirklich austauschbar. Also das kann ja auch mit jeder anderen Substanz passieren. So, da würde ich jetzt nicht sagen, dass das typisch Crystal ist, sondern kann mit jeder anderen Substanz, wenn der Suchtdruck hoch genug ist, halt auch passieren. Jo.
Kommen wir jetzt langsam zum Ende. Wie siehst du die Entwicklung der Drogenprävention und Behandlung, insbesondere in Bezug auf Crystal Meth? Gibt es da gerade Entwicklungen, neue Ansätze? Siehst du eventuell Gefahr, dass es in den nächsten Jahren schlechter wird? Oder gibt es da jetzt noch nicht wirklich einen Ausblick, den man treffen kann?
Ich glaube, zwischendurch wurde mal überlegt, ob man Crystal Meth substituieren kann mit Ephedrin oder mit also quasi Pervitin, mit dem, was man damals ja verwendet hat, was ich nicht glaube, dass das funktioniert. Weil dann halt einfach Tretroller gegen den Porsche antritt. Also das heißt, wenn es nicht mal annähernd irgendwie die Wirkung hat. Also ich glaube, Substitution funktioniert nicht so gut bei Crystal Meth. Vielleicht gibt es neue Ansätze in der Therapie, aber von denen weiß ich nichts. Schon allein deswegen, weil ich mich die letzten Jahre einfach wieder auf Prävention mehr verstärkt habe. Und was Prävention angeht, habe ich ja vorhin schon gesagt, also wir brauchen insgesamt mehr Prävention. Also das ist schon mal Fakt, dass eine 40-Stunden-Stelle für 5 Landkreise zuständig ist, geht halt einfach nicht. Das ist halt einfach viel zu wenig. Das merkt man jetzt auch mit dem Cannabis-Teillegalisierungsgesetz, dass das vorne und hinten nicht reicht, weil wir Anfragen ohne Ende haben, aber einfach nicht mehr Menschen werden. Und wie gesagt, da liegt nicht der Schwerpunkt auf Crystal. Also wir haben einen Schwerpunkt in bestimmten Regionen. Es gibt im Süden von Brandenburg auch das Crystal-Netzwerk. Also das heißt, dass Beratungsstellen besondere Crystal-Angebote haben. Dazu gehört Sprechzeiten zu anderen Uhrzeiten, WhatsApp-Kontaktmöglichkeiten. Also das heißt, um dieses hier sofort und jetzt und gleich bedienen zu können, dass die nicht warten, hier um 9 geht die Beratungsstelle auf und dann kann ich hingehen, sondern dass sie da einfachere Möglichkeiten des Zugangs haben. Gibt es schon seit vielen Jahren das Küsse-Netzwerk, da, wo der Tannenhof auch vertreten ist mit einzelnen Vertretern, gerade im Süden von Brandenburg, nochmal in den wichtigen Regionen. Und das wird auch genutzt, das Küsse-Netzwerk. Genau, also das war so eine Spezifizierung, aber viel mehr auch nicht. Und wie gesagt, ich halte mich sehr zurück mit Prävention an Schulen zum Thema Crystal Meth.
Du hast es gerade schon angesprochen, die Entkriminalisierung von Cannabis. Glaubst du, sowas könnte bei Crystal Meth auch hilfreich sein? Oder denkst du, denn es könnte das überhaupt mal geben?
Ich glaube nicht, dass es das mal geben wird. Da sind wir weit entfernt von. Und ich würde gerne unterscheiden zwischen Entkriminalisierung und Legalisierung. Also eine Legalisierung würde ich nicht bevorzugen, aber eine Entkriminalisierung von Menschen, die konsumieren, finde ich generell wichtig. Also das heißt, die Kriminalisierung oder sie in Haft zu stecken dafür, dass sie konsumieren oder abhängig sind, hat ja erfahrungsgemäß noch nie wirklich viel gebracht. Also das heißt, eine Entkriminalisierung von Konsumenten bedarf es in allen Bereichen. Aber eine Legalisierung von Crystal kann ich mir nicht vorstellen. Würde ja auch nicht gut heißen.
Interessant. Ja, das hatte ich auch in den Gesprächen, die ich vorher so geführt habe, dass auch wenn die Leute, die eigentlich für eine Legalisierung komplett sind, dass bei Crystal da oft auch dann irgendwie so eine Grenze besteht, weil das halt nicht so auch aus fachlicher Perspektive einzuschätzen ist, die kompletten Gefahren und wie sich das dann auswirken würde, wenn man in ganz Deutschland Crystal legal erwerben könnte. Fand ich persönlich sehr interessant, weil die Meinungen ja doch dann stark unterschieden sind und bei vielen da so eine Grenze ist, wo eigentlich viele auch keine haben, weil sie eigentlich eher sagen, alle Drogen legalisieren.
Ja, kenne ich. Wäre ich auch nicht dafür.
Kommen wir jetzt zur letzten Frage, beziehungsweise eher so einem Endfazit. Gibt es noch irgendetwas, was du den Menschen mitteilen möchtest über Crystal Meth? Oder gibt es noch irgendetwas, was du denkst, das nicht genügend Beachtung findest?
Naja, das, was ich am liebsten immer bei allen Substanzen sage, ist, die Dosis macht das Gift. Ne? Also das heißt, man kann alles geh- oder auch missbrauchen. Es gibt keinen risikoarmen Konsum. Jeder Konsum ist mit Risiko verbunden. Und man muss sich halt überlegen, ob man das Risiko eingeht oder nicht eingeht. Es gibt Substanzen. Also ich würde mich jetzt nicht hinstellen. Also das werde ich ganz häufig von Jugendlichen gefragt, welche Substanz halten sie denn für die beste? Irgendwie so. Wo ich dann mal denke, so, oh. Oder andersrum, was ist denn die schlimmste Substanz? Ne? Und wenn es um die schlimmste Substanz geht, dann ist da häufig Heroin, Kokain, Crack und Crystal ganz vorne mit dabei. Und dann habe ich mal eine schöne Antwort gehört und die habe ich dann direkt mal mit übernommen. Die schlimmste Substanz ist die, von der du abhängig bist. Weil was nützt es mir, wenn Heroin die schlimmste Substanz ist und ich bin nikotinabhängig? So, mit Heroin habe ich ja jetzt kein Problem, solange ich es nicht nehme. Aber das Nikotin wird mich umbringen. Oder der Alkohol wird mich umbringen. So, und das fand ich immer eine ganz spannende Antwort. Also das heißt, die, mit der du ein Problem hast, ist die schlimmste Substanz. Und um ein Problem zu bekommen, braucht es halt schwierige Konsummuster. Und darum geht's halt. Also ich mache keine Unterscheidung zwischen den Substanzen. Ich mache auch nicht zwischen legal und illegal, sondern legal und illegalisiert. Ne? Aber ich würde das jetzt nicht empfehlen, Crystal zu konsumieren. Aber wenn man es konsumiert, dann wenigstens dabei aufzupassen. So, und dazu gehört halt, Konsumkompetenz zu entwickeln in irgendeiner Form. Und trotzdem, damit das jetzt nicht am Ende stehen bleibt, empfehle ich Crystal nicht unbedingt.
Das ist,
weil ich habe auch viele Geschichten gesehen, die echt nicht schön waren. Also das ist halt einfach, macht schon auch viel kaputt.
Ich hoffe, dass das generell irgendwie durchgekommen ist. Aber das war ja ein sehr schönes Schlusswort. Ich bedanke mich vielmals. Falls es noch irgendetwas gibt, was du bewerben möchtest, dann ist jetzt deine Chance. Wenn nicht, dann sage ich vielen lieben Dank. Und dann sind wir hiermit durch.